Rüffert, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Es ist alles zu viel. Die Russen sind weg, die Sowjetunion sind weg, die sind nicht mehr das alte Feindbild. Und das Allerschlimmste ist, ich bin in meiner Firma, mein Chef ist jetzt eine Frau und nennt mich auch noch ein altes sexistisches Arschloch, ein Fossil aus dem vergangenen Jahrhundert. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es ist alles zu viel.
Na, Mr. Bond, die Russen sind doch wieder da. Und keine Angst, sie dürfen auch die ein oder andere Frau wieder flachlegen. Es wird alles wieder gut.
Und damit herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu unserer neuesten Ausgabe des James Bond Marathons, in dem wir in diesem Jahr alle James Bond Filme nacheinander durchgehen. Ich glaube, wir sind jetzt in der 6. Folge mittlerweile und beim 5. Bond-Darsteller angekommen, beim 4. bekannten Bond-Darsteller, nämlich Pierce Brosnan. Heute widmen wir uns seinen ersten beiden Filmen. Zur Seite steht mir dabei mal wieder Marius. Hallo.
Hallo schön, tatach.
Marius, das wird jetzt eine spannende Periode, der wir uns hier widmen. Die 90er, der Umbruch hin zu einer neuen Bond-Ära.
Ja, ich hatte ein bisschen Angst davor, um ehrlich zu sein. Die Pierce Brosnan-Bonds sind mir nämlich noch so als Relikt von alten Fernsehfilmtagen in Erinnerung geblieben, ohne dass ich die irgendwie zueinander ordnen kann, welche Bilder nochmal zu welchem Film passen. Viel Krachbumba in meinem Kopf und Brosnan, der Frauen flach legt. Und ob das so passiert ist, schauen wir mal.
Ja, mir sind die gänzlich neu. Ich habe die tatsächlich noch nie gesehen, kein einzigen. Ich kenne natürlich so ein paar Szenen, die man mal immer so mitbekommt in irgendwelchen, keine Ahnung, Filmchart-Shows oder Watch-Mojo-Videos. So. Da wird ja immer mal gerne was draus zitiert. Und natürlich ist mir auch so ein bisschen die popkulturelle Bedeutung bewusst. Ich weiß, dass es zu GoldenEye ein sehr bekanntes, beliebtes Videospiel gab. Und generell auch große Skepsis, weil ich einfach Pierce Brosnan für einen sehr, sehr überschätzten Schauspieler halte.
Möchte ich vielleicht mitgehen, aber er ist mir ein sehr sympathischer, überschätzter Schauspieler. Deswegen schauen wir mal, ob das funktioniert in der Bond-Rolle.
Dann würde ich sagen, starten wir doch direkt. Beziehungsweise noch vorab der Hinweis für alle, die noch die letzten 5 Folgen nicht gehört haben. Wir sortieren am Ende einer Filmbesprechung die Filme immer auf unserer eigenen Tierlist, auf unserer eigenen Skala ein von 001 wie ganz schlecht bis 007 wie super gut, super genial, perfekt.
Für einen Bond-Film.
Für einen Bond-Film, genau. Immer im internen Bond-Vergleich.
Im internen Bond-Vergleich, genau. Sehr wichtig. Ja.
Und dann würde ich doch sagen, legen wir doch los direkt mit GoldenEye. GoldenEye, I'll show him forever. It'll take
forever to see what I've got. Ist der Song so berühmt, dass wir erstmal darüber reden müssen?
Müssen wir das?
Weiß ich nicht. Nee, wir machen es ja normalerweise am Ende. Aber wir können ja mal damit anfangen.
Können wir auch mal gerne machen. Ja, Tina Turner natürlich, eine der großen Stimmen des 20. und vielleicht noch des 21. Jahrhunderts. Nee, wahrscheinlich eher nur des 20. Jahrhunderts, oder?
Sie hat auf jeden Fall ihre goldene Ära im 20. Jahrhundert. Ja, Rest in Peace, ne? Ist im Mai, glaube ich, verstorben.
Ja.
Also gar nicht so lange her. Und natürlich eine großartige Stimmengewalt. Hier Solo, aber geschrieben wurde das Ganze von Bono und Jetsch. Von YouTube. Also, das war auch ein etwas milder Schock, als ich das in den Credits gelesen habe, aber da stand noch nicht ihr rechten Namen, sondern Bono und The Edge, deswegen wusste ich es, okay, das ist YouTube. Und Tina, wahrscheinlich hatten sie selber keinen Bock zu singen, sondern haben Tina Turner singen lassen, was natürlich super passt, weil so haben wir dieses, ja, ich glaube nach Goldfinger den ikonischsten Bond-Song aller Zeiten und nach Goldfinger haben wir jetzt GoldenEye.
Ja, ist eine coole, ich weiß, es ist so R&B, so ein bisschen düster.
Soul,
und,
ja.
So Soul, bisschen, also das geht schon gut ins Ohr und den Song kannte ich auch, kennt man ja einfach,
ja.
Auch ohne den Film gesehen zu haben. Insofern spricht das dann doch für die Qualität des Songs.
Absolut, absolut. Also ich liebe ihn wirklich. Ob der Film da mithalten kann, das klären wir jetzt und ich bin gespannt von dir nochmal die Geschichte zu hören, weil bei dir ist glaube ich schon ein paar Tage länger her, wie bereits bei mir.
Das stimmt. Aber ich versuche mich trotzdem mal daran, das zusammenzufassen. Also der Prolog Was ich ja auch erst jetzt im Nachhinein festgestellt habe, der spielt 9 Jahre vor der restlichen Handlung des Films. Ich weiß nicht, ob ich das übersehen habe, aber
es wird eingeblendet, ja.
Es wird eingeblendet. Okay, dann habe ich das einfach nur übersehen. Na, jedenfalls, wir sind noch mitten im Kalten Krieg. James Bond ist in einer russischen Forschungsanlage, Waffenanlage, zusammen mit seinem Kollegen 006, gespielt von Jean Bean. Er kommt dabei um, der 006, bei diesem Infiltrationsauftrag, wo dann Bond auch das erste Mal auf seinen Gegenspieler General Oromov trifft und letztendlich das ganze Ding in die Luft jagen kann und fliehen kann. Dann sind wir jetzt 9 Jahre später, also mitten in den 90ern. Der Film ist 1995 rausgekommen, um das mal zeitlich so einzuordnen.
Gutes Jahr.
Gutes Filmjahr oder ach so, weil du da geboren wurdest.
Ich bin da geboren. Okay.
Gott, Sven, so alt ist der Film schon. So alt ist der Film schon. Ja, jedenfalls James Bond ist in Monaco, begegnet da einer gewissen Xenia, die einen neuen Hubschrauber, steht ein Stealth-Hubschrauber oder einen abgeschirmten Hubschrauber gegen EMP und jedenfalls zusammen mit Oromov stiehlt sie beziehungsweise aktiviert vorher in einer russischen Forschungsanlage ein EMP-System, ein Satelliten-EMP-System namens GoldenEye. Bond bricht dann auf, erstmal nach Russland, um weiter herauszufinden, was es damit auf sich hat, wer das alles entführt hat, wo das alles hingelangt ist und landet letztendlich in Kuba, wo er dann seinen Gegenspieler stellt, der nämlich sein ehemaliger Kollege 006 ist, der einen perfiden Plan hat. Er will diesen Mega-EMP auf London zünden.
Ja, der große Reveal irgendwo Mitte des Films, 006 lebt noch. Ich hatte es noch.
Er hat's gedacht.
Tatsächlich, aber ich glaube, es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig. Er wird so oft erwähnt.
Wenn du jemanden wie Jean Bean verpflichtest, dann, also ich meine, Jean Bean ist ja bekannt dafür, dass er in jeder seiner Rollen stirbt, aber nicht so früh im Film. Der stirbt ja schon nach den ersten 5 bis 10 Minuten hier und natürlich kommt er nochmal wieder.
Natürlich. Ja, wir haben so ein paar Besetzungsänderungen. M ist jetzt eine Frau. Das haben wir schon im fantastischen Intro erwähnt. Julie Dench spielt sie denn. Und das hatte ich nicht mehr im Kopf. Ich habe gedacht, die käme erst bei Daniel Craig dazu. Aber
nee, das wusste ich tatsächlich, dass die auch schon mit Brosnan
hatte. Das hatte ich überhaupt nicht mehr im Kopf. Dass sie schon seit den 90ern M spielt, ja, Wahnsinn. Und das wahrscheinlich schon noch weitermacht. Ich denke mal, sie werden es jetzt nicht ändern zu den irgendwann kommenden Bond-Filmen.
Nee, also bis zu Craig macht die weiter.
Ja, aber ich denke mal, sie macht noch weiterer jetzt.
Ja.
Oder sie stellen alles komplett um. Mal gucken, was uns da erwarten wird. Dann haben wir Gottfried John oder Jean als Henchman, zweiter Bösewicht, so ein bisschen, als russischer General. Der so ein bisschen den Fall der Sowjetunion nicht verkraftet hat. So ein bisschen kommt es mir vor.
Ja.
Und ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht, woher kenne ich den? Dieses Gesicht ist so einprägsam. Aber ich kannte ihn nicht durch den Bond-Film unbedingt und er ist eigentlich berühmt dafür, dass er mit Werner Fassbinder sehr viel gemacht hat. Aber da kenne ich natürlich auch nicht, sondern ich kenne ihn als Rolle von Julius Caesar in der ersten Realverfilmung von Asterix und Obelix.
Stimmt, ja.
In den 90er genau. Ungefähr. Da ist er mir so hängen geblieben, das Gesicht ist halt auch so makaber. nicht makaber.
memorabel meinst du?
Ja, irgendwas so in der Richtung. Also man erkennt es halt sofort. Und mich hat vor allen Dingen durch Caesar die Rolle irgendwie im Kopf geblieben. Und hier ist auch zu sehen. Und was ich sehr schön finde, es gibt eine neue Miss Moneypenny.
Ja.
Weißt du, wie sie heißt?
Samantha Bond.
Bond, sehe ich hier gerade. Aber ach komm, also ich bin der Schauspieler jetzt nichts Böses, ne? Aber wenn die Rolle nicht wäre, einen Namen bekommen hat, dann weiß ich auch nicht. Obwohl ja, Peter Bond hat auch nie mitgespielt im Bond.
Aber hat quasi keine Präsenz in diesem Film. Nee. Leider viel zu wenig da. Und ich finde auch leider Judi Denchs Auftritt als M ist ein bisschen unterwältigend. James Bond unterhält sich ja mit irgendeinem Kollegen, ich glaube mit Q sogar, der ja immer noch von Desmond Llewellyn gespielt wird, und lästert so ein bisschen über sie und dann steht sie hinter ihm. Und bis dahin weiß eigentlich das Publikum noch nicht, dass jetzt M eine Frau ist und das, weiß nicht, das hätte man noch ein bisschen mehr zelebrieren können, dieser Überraschungseffekt. Oh, das ist jetzt M, indem man sie vorher schon mal gezeigt hätte und erst dann den Reveal gemacht hätte, dass sie jetzt dort die Chefin ist. Aber so ist es leider etwas unterwältigend, ihr erster Auftritt zumindest. Bis sie ihm dann kurz darauf später die Meinung geigt in einem sehr schönen Monolog, wo sie ihn eben als altes Relikt und als Dinosaurier und als sexistisches Fossil bezeichnet. Das fand ich sehr nett, wie explizit sie das ausdrückt.
Ja, es war erstaunlich offen, der Film, weil vorher, du erinnerst dich noch, die einzige Szene quasi mit Miss Moneypenny, wo die beiden so ein bisschen sich im Fahrstuhl necken. Mhm. Aber da habe ich mir schon gedacht, oh. Also jetzt sind wir so im 90er-Jahren angekommen, der ein oder andere Spruch von Bond ist jetzt doch schon sehr veraltet, beziehungsweise sexistisch, also offensichtlich sexistisch, weil du hast jetzt irgendwie einen modernen Film und einen modernen Darsteller und das ist immer noch so, habe ich gedacht, na, schwierig, und dann kommt halt auch M rein, ist erstmal komplett unsympathisch nur einfach, und dann fand ich das einen sehr schönen Kontrast, dass sie Bond die Leviten liest, und dann habe ich mir gedacht, okay, sie sind sexistisch, aber sie sind sich wenigstens im Klaren darüber, dass sie es sind. Das ist ja, schon mal ein Fortschritt.
Ja, aber genau dieser Zwiespalt, diese Differenz ist es, die mir den Film so ein bisschen madig gemacht hat, beziehungsweise bei mir für Bauchschmerzen gesorgt hat, eben weil, weiß nicht, für damalige Verhältnisse war das vielleicht ein Schritt Modernisierung, wenn man so möchte, aber heute wirkt's wie so ein Zwischending, was sehr unausgegoren ist. Davor hat man wenigstens in der Ära Roger Moore hat man diesen alten Chauvinismus und Sexismus gehabt, den man natürlich kritisieren kann und muss, aber der halt voll ein Produkt seiner Zeit war, und heutzutage ist das ja völlig weg, und das ist jetzt so ein Zwischending, was nichts Halbes und nichts Ganzes ist, und das war mir dann doch eher unangenehm, fand ich nicht so toll. Oder fand ich aus heutiger Perspektive nicht
mehr so toll. Wir befinden uns natürlich auch in den 90ern, ist es so eine Zeit vom Wandel, da ist natürlich sehr viel im Wechsel und im Kommen quasi. Und die gehen sehr offen damit um. Das fand ich schon mal gut, ne? Mhm. Und du kannst dann alles, was danach kommt, nach der Judi Dench-Rede quasi so ein bisschen mit Augenzwinkern sehen. Das soll das Ganze jetzt nicht relativieren oder so. Wenn da jetzt Sexismus stattfindet, das muss man trotzdem kritisieren. Also nur weil man sagt, ist es ja nicht besser, ne? Gebe ich dir absolut recht. Und ein paar Szenen sind dann auch schwierig. Und es wird ja auch nie wieder angesprochen, dass Bond so ein Relikt seiner Zeit ist und quasi. Ja, er entwickelt sich jetzt nicht wirklich weiter.
Nee, zumal er ja auch ein Bond-Girl dann an seine Seite kriegt, die jetzt auch nicht unbedingt die proaktivste ist in dem ganzen Geschehen. Die Natalia Fjodorovna Semyonova, Isabel Skorupko spielt die. Und ich habe schon direkt wieder vergessen, was die eigentlich für eine Rolle hatte. Die ist aber, also, die hockt irgendwo in Moskau und macht irgendwas.
Sie ist die Hackerin. Hackerin man da noch gesagt hat. ich hack mich da jetzt rein, war ein sehr schöner Satz, wo ich mal kurz lachen musste. andere Zeiten. Und der erste Computer, es geht um Internet so ein bisschen oder um Satelliten und so und computergesteuerte Sachen. Der erste Cyberbond so ein bisschen, Cyberkriminalität ist da so ein bisschen das Thema. Aus heutiger Sicht natürlich alles so ein bisschen lächerlich.
So aber typisches 90er-Jahre.
Zu erraten oder sowas. Oder ja, so typisch 90er-Jahre, genau. Ja.
Aber auch so typische 90er-Jahre-Hackerhöhle, wenn man dann das erste Mal in dieser russischen Anlage ist und wo die ganzen Hacker und Hackerinnen sind, und es ist alles so düster und trist und alle sitzen vor ihren Computern ganz verschwitzt und tippen einmal
Boris, die es da gibt, gespielt von Alan Cumming. Ist ja auch so ein typischer Nerd, der irgendwelche sehr ekelhaften Sachen irgendwie sagt und da verschwitzt mit seiner großen Brille sitzt und ganz merkwürdige Figur. Ja, aber es hat ja auch so einen 90er-Jahre-Charme, ne? Also so ein bisschen ist es halt auch so leicht trashig natürlich und schwierig auf jeden Fall und kritisierbar, aber, und da finde ich, wenn wir zum neuen Bond-Darsteller kommen, passt Pierce Brosnan halt super rein. Also der ist perfekter Bond zu dieser Zeit, weil er halt auch das Ganze so ein bisschen, er ist cool, aber auch so ein bisschen trashy.
ich muss ehrlich gesagt sagen, zum Bond-Darsteller habe ich gar nicht so viel. Was sich so ein bisschen verändert hat, ist, er trägt jetzt so ein Zwei-Tage-Bart. Das ist so ein bisschen auffällig, dass er nicht mehr komplett glatt rasiert ist. Dann hat er natürlich immer die Sprüche, dann hat er seine Mähne, die aussieht, als ob da 5 Kilo Gel drin wären. Das ist so ein glatt gebügelter Typ, und ich mag ihn hierin ehrlich gesagt wenig. Das ändert sich vielleicht mit dem nächsten Film etwas, aber hierin kann ich wenig mit ihm ehrlich gesagt anfangen. Hat diese auch so eine 90er Jahre Schmalzigkeit, finde ich.
Ja, aber er tut ja trotzdem sich selber so ein bisschen kritisieren oder so ein bisschen selber aufs Korn nehmen. Gerade im nächsten Film wird es dann noch ein bisschen mehr. Aber ja, ich gebe dir ja recht, aber ich finde Pierce Brosnan halt sympathisch und das funktioniert ja sehr gut. Und im Zusammenspiel mit John Bean, den ich auch sympathisch finde, funktioniert es irgendwie noch besser. Einfach, da sind einfach ein paar Schauspieler dabei, die ich mag. Und deswegen hilft es auf jeden Fall, auch wenn ich dir vom Prinzip da recht geben muss, dass das da schon eine gewisse Schmalzigkeit in diesem Film ist. Ja. Was aber auch zu den 90er Jahren passt, ne? Also es ist so, eine Zeit von großen Gegensätzen, von Rave-Techno-Musik zu Leuten in Anzügen mit geschmalziger Locke.
Ja, und ansonsten ist das hier so ein bisschen die Selbstfindung des Bond, die Selbstwiederfindung des Bond. Wir hatten ja nach dem Abgang von Timothy Dalton oder nach dem letzten Film mit Timothy Dalton gab es ja so eine kleine Krise, Lizenzrechte und so weiter. Dann ist Dalton abgesprungen, obwohl er eigentlich noch einen Film machen sollte. Und wir haben jetzt hier sechs Jahre inzwischen seit dem letzten Bond gehabt. Und jetzt kommen halt voll die 90er rein. Es ist eine neue Weltordnung, die herrscht. Wie machen wir jetzt weiter? Wir graben noch mal das alte Relikt Russland aus, beziehungsweise zumindest einen bösen General, der dann wieder diese Weltordnung so durcheinander bringen will im Zusammenspiel mit Sean Beans Figur, die auch so einen Hintergrund hat mit irgendwelchen Linzer Kosaken, wo mir der historische Hintergrund fehlt, um das richtig einzuordnen. Es geht bis zurück in den Zweiten Weltkrieg. Ganz viel Blabla und Unnötiges drumherum. Warum kann es nicht einfach jemand sein, der die Welt brennen sehen will? So, das hätte mir schon gereicht.
Ja, das bekommst du dann nächstes Mal. Aber ja. Ich gebe dir recht, wobei sie es, finde ich, smart gemacht haben. Es war jetzt so eine lange Pause. Die Welt hat sich in den sechs Jahren, wo kein Bombfilm kommt, drastisch verändert. Und das nehmen sie hier sehr schön auf, indem es halt so einen Zeitsprung gibt vom Intro zur Neuzeit quasi, ne? Also am Anfang ist der Bond, der noch so eine typische Mission macht, um den bösen Russen zu stoppen. Und jetzt im Laufe des Films geht's halt darum, dass da der Ex-MI6-Agent zusammen mit dem Russen zusammenarbeitet und das Ganze hier auch wieder diese Thematik von Cyber-Hacking und sonst was, so ein bisschen vernetzter alles ist, die Welt wird kleiner und das, finde ich, machen sie schon irgendwie ganz gut.
Und die Feinde in den eigenen Reihen gibt's jetzt auch erstmals. Korrigier mich, aber ich erinnere mich nicht, dass wir bisher im MI6 so einen direkten Verrat hatten, so einen direkten Verräter. Und den haben wir jetzt mit 006, der abtrünnig wird, natürlich erst, nachdem er seinen Tod da vortäuscht. Aber dass ein Agent, ein MI6-Agent direkt abtrünnig wird und also hintergeht und gegen den MI6 arbeitet, gegen England, das hatten wir so noch nicht. Also der Feind in den eigenen Reihen wird jetzt hier auch so langsam als Thema etabliert.
Ja, genau. Und auch Großbritannien oder das Empire so ein bisschen wird auch noch mit Samthandschuhen, aber auch kritisiert, indem halt die Geschichten der Kosaken irgendwie kommen und Bond dann auch sagt, ja, das war nicht unsere Glanzstunde. So nach dem Motto, da wurden auch Fehler begangen quasi, das soll so ein bisschen die Taten der bösen Fische dann nicht relativieren, aber denen irgendwie so eine Geschichte geben, warum sie ihre bösen Taten tun. Ich gebe dir alles recht, das funktioniert so lala auf Geschichtsebene, aber jetzt haben wir den Regisseur noch gar nicht genannt, Martin Campbell, den wir noch einmal treffen werden. Der, wie ich finde, inszeniert das Ganze hier sehr locker. Nicht so tragisch, nicht so schwer, aber jetzt auch nicht in Klamauk übergehen wie bei Moore. Ich finde es aber auch nicht so hardcore-chauvinistisch wie bei Connery. So ein Typ ist auch Pierce Brosnan ist, sondern es, wie gesagt, passt wieder voll in die Zeit rein, dass du hier lockeren Spruch und darauf müssen wir auf jeden Fall zu sprechen kommen. Extreme Action und Ballerorgien quasi aneinandergereiht hast und wir haben vier Filme mit Pierce Brosnan und ich weiß schon, auf was ich mich bei jedem Film am meisten freue, nämlich die Ballereien. Also das schallert hier wirklich durch meinen Raum raus. Also ich musste quasi immer wieder den Fernseher so ein bisschen leiser machen, weil also die Maschinengewehre übertönen wirklich alles.
Gibt ja auch diese, also es geht ja in so einer längeren Action-Sequenz, die sogar dreigeteilt ist, die geht ja damit los, dass sie da durchs Archiv fliehen in Moskau. Übrigens auch eine Premiere, Bond das erste Mal in Russland, nee, in Moskau.
Ja, jetzt
möglich. Das in der Hauptstadt ist, ja. Gedreht aber, glaube ich, in St. Petersburg. Jedenfalls rennen die durchs Archiv und dann werden sie von unten durch so ein Gitter mit Maschinengewehren beschossen und es funkt und es spritzt.
Entschuldigung.
Achso, das war direkt Sankt Petersburg. Das ist doch in Moskau. Naja, gut, na gut. Eine russische Metropole, sagen wir so. Ja, es spritzen Funken, es sprühen Funken. Und dann hat man diesen sehr berühmten Moment, wo Bond mit dem Panzer durch die Mauer bricht, durch die Straßen fährt, durch einen Bierlaster, durch ein Monument durch. Das hat eine sehr, sehr angenehme Physis, eine sehr, sehr überwältigende Physis, diese Sequenz, die mir auch gut gefallen hat. Und danach kommt ja diese Sequenz mit dem Zug, wo Bond dann auch noch den infiltriert, weil da eben sein Gegenspieler damit flieht. Und dann geht es am Ende noch bei Kuba, in Kuba, da hat man auch noch einiges an Action auf jeden Fall.
Ich finde, was Moore quasi übertrieben hat in seinem Humor und seinen Slapstick quasi, macht Brosnan jetzt in der Action. Und das gefällt mir deutlich besser. Ich wusste an dem Moment, als so ein Panzer durch so eine quer sehr gesicherte Mauer fährt, spätestens nachdem er durch so einen Tunnel fährt, aller spätestens nachdem er durch so ein Monument fährt, das sollte man hier vielleicht nicht ganz so ernst nehmen und den Realismusgrad von älteren Bonds irgendwie heranziehen. Und das ist zumindest eine Action komplett übertrieben und komplett over the top. Was mir aber sehr gut gefällt, weil so macht so Action halt, so nimmst du so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei längeren Action-Sequenzen habe ich auch manchmal so ein bisschen Langeweile. Ich denke, ich appreciate das, das sieht gut aus, das knallt ordentlich und sonst was. Trotzdem, wenn es zu lange geht, das hatten wir auch schon bei älteren Bonds, dann verlässt es irgendwann und man denkt sich, naja gut, der kommt ja eh lebend da raus und es passiert jetzt auch nichts mehr, außer dass sie sich minutenlang hinterherjagen. Und hier hast du jetzt so noch so ein neues Element dazu, dass alles passieren kann, ne? Also da kann auch einfach mal so eine große Statue mit auf dem Panzer rumfahren. Oder er schießt, ist auch komplett unlogisch, dass der mit dem Panzer vor dem Zug in diesem Tunnel ankommt und dann halt in diesem Tunnel steht und auf diesen Zug schießt. Sei es drum, komplett egal. Bei der Action darf man wirklich sein Hirn ausschalten und einfach Spaß haben und das hat mir schon gut gefallen.
Ja, das ist auch schon allein im Prolog gibt es ja auch zwei Stunts, die einerseits ein bisschen quatschig sind, andererseits aber auch beeindruckend sind. Man hat direkt am Anfang, noch bevor irgendein Wort fällt und ohne jede Musik, hast du diesen Bungee-Sprung vom Staudamm aus nach unten. Und dann hast du am Ende dieser Sequenz den Moment, wo das Flugzeug die Klippe runterfällt und er hinterher springt und das fallende Flugzeug einholt, was natürlich hochgradiger Schwachsinn ist, aber Spaß macht.
Absolut, genau. Und das soll Action im Film nun mal auch machen, soll Spaß machen. Und das haben die Macher hier, glaube ich, ganz gut verstanden. Und so kann man sich auch von Action-Sequenz zu Action-Sequenz irgendwie so hangeln, auch wenn einem die Geschichte jetzt nicht so wahnsinnig gut gefällt. Ich finde sie aber auch keinen Totalausfall. Also das hält einen schon genug bei der Stange, damit man irgendwie Spaß hat. Ich finde auch, das Bond-Girl darf auch mal ab und zu auf den Tisch hauen. Du erinnerst dich an die Szene, wo der russische Verteidigungsminister und Bond irgendwie diskutieren, wenn sie gefangen genommen werden und irgendwie sie dann auf den Tisch schaut und sagt, ey, Männer und ihre Spielzeuge, ne? Mhm. Der darf sie dann auch mal so kurz dazwischen grätschen. Ja, sie darf jetzt nicht wahnsinnig viel machen und am Ende muss natürlich Bond auch den Tag retten. Aber sie ist jetzt nicht komplett nutzlos, wie, weiß ich nicht, bei
der Mann mit dem goldenen Colt, ja.
Ja, ja.
Ja, sie verhindert dann ja am Ende auch, dass Golden Eye gezündet wird, indem sie da was umprogrammiert und letztendlich.
Und sie ist ja keine Agentin, sie ist eine Hackerin, ne?
Genau, eine Hackerin, ja. Vielleicht noch ein paar Worte zu der weiblichen Gegenspielerin, der Xenia Famke Janssen, die von ihr gespielt wird. Eine total überzeichnete, übertriebene Figur, aber schön in ihrer Überzeichnung, weil sie ist die ultimative Femme Fatale. Denn sie bringt einfach einen russischen Admiral, oder nee, einen westlichen, europäischen Admiral beim Sex um.
Ja, sie kämpft auch immer, also sie wird dann ein bisschen größer eingeführt, als sie dann wirklich ist, irgendwie in ihren Kämpfen, aber sie wird dann doch relativ schnell immer ausgenockt. Aber ja, es macht schon sehr viel Spaß, wenn sie gegen Bond kämpft und irgendwie dann quasi die ganze Zeit stöhnt und irgendwelche sexuellen Bemerkungen macht, während die dann eigentlich gerade kämpfen. Das lockert das Ganze auch so ein bisschen auf. Die haben sich wahrscheinlich einfach gedacht, ja, wir können jetzt irgendeinen Handkantenfilm wie bei Moore, wie bei Connery oder sonst was filmen. Nee, wir brauchen da halt noch irgendwas Witziges, irgendwas Unterhaltsames einfach dabei. Und dieser Film ist einfach für Unterhaltung geschaffen. Das funktioniert auch ganz gut. Es ist nicht mehr, es ist halt auch, aber wenigstens auch nicht weniger. Ja, sollen wir noch ein paar Worte auf Kuba eingehen? Dann kommt ja noch so ein amerikanischer CIA-Agent quasi dazu, der jetzt nicht mehr. Wie ist er denn?
Felix Leitner.
Felix Leitner, genau. Ja, gut. Der ist nicht mehr dabei, sondern ist jetzt ersetzt worden.
Jack Wade heißt der Mann.
Jack Wade, gespielt von einem Bösewicht, den wir schon hatten.
Ach, Joe Don Baker spielt den.
Joe Don Baker, genau. Der war der Bösewicht beim Casino Bond. Wie ist der denn nochmal? Ah, mit hier Living Daylights. Living Daylights war das. Also nicht Casino Bond, okay. Aber wo die auch im Casino sind, in dem Land da, in dem
Stimmt, der war der war der Waffenhändler da.
Der war der Waffenhändler, genau. Der ist der verrückte Waffenhändler. Und erinnert mich wahnsinnig an den Polizisten, an den du dich vielleicht auch noch erinnerst, aus den ersten Moore-Bonds.
Ja, weil er dieses Rotzige und dieses typisch Amerikanische irgendwie hat und total locker. Und ich glaube dann auch im Hawaii-Hemd, war das in diesem Film oder im nächsten Film rumrennt. Also.
Es ist super darauf angelehnt, glaube ich. Auch wenn die Figur anders heißt, das soll, glaube ich, so eine Reminiszenz an den an diesen Polizisten sein, der damals im Live and Let Die und sein Nachfolger dabei war. Ja, ist ein paar Minuten dabei, hat einen lustigen Spruch, wenn er mit Bonds Auto wegfährt.
Was übrigens, Skandal, ein BMW ist.
Ja,
wir sind. Da hat sich einfach mal eine deutsche Autofirma da eingekauft in diese Reihe. Das ist ja, also, das finde ich frech, ehrlicherweise.
Ja, ich war auch etwas underwhelmed. Also, BMW klingt halt auch jetzt nicht so geil wie S. Martin oder so.
Ne? Ja. Also kommt aber auch nur ein paar Sekunden vor in dem Film insgesamt.
Also, ja, so viel Geld haben sie dann wohl doch nicht auf den Tisch gelegt, weiß ich nicht.
Im nächsten Film mehr.
Das stimmt. Da haben sich vielleicht die Absätze von BMW so gesteigert, dass sie gesagt haben, ja, gut, da buttern wir noch mehr rein. Jo, das Finale ist dann wieder halbwegs normal.
Ich finde die Prügelei zwischen Pierce Brosnans Figur und seinem Gegenspieler Sean Beans Figur finde ich sehr heftig. Die hat was sehr Physisches und das tut weh. Und dann hängen die ja auch noch an dieser Leiter. Auch da sehr schmerzhaft, wie dann 006 nach unten fällt, stürzt und dann diese ganze große Satellitenschüssel auf ihn herunterkracht. Das hat schon was sehr Symbolisches.
Ja, aber fandst du es technisch so wahnsinnig gut? Also für die Zeit wahrscheinlich schon. Aber ich finde, man sieht halt noch sehr groß den Unterschied zwischen Greenscreen und oder Bluescreen zu der Zeit vielleicht sogar noch und echten Sets quasi, also dass du im Hintergrund der Figur immer irgendwie so ein abgefilmtes Setpiece siehst oder so, da ist die Zeit halt noch nicht so wahnsinnig vorangeschritten, vor allen Dingen, weil du ja in diesem Bond ja auch sehr viel dann, oder das ist halt sehr viel, aber zumindest erstmal würde ich sagen, auch mit CGI-Unterstützung überall so ein bisschen hast, das fand ich schon ein bisschen merkwürdig, also weiß ich nicht, auch es soll ja so ein bisschen Höhe darstellen, wenn er da so runterhängt und auch Bond mit runterhängt. Und ich für meinen Teil habe Höhenangst und kann immer so gut einschätzen, wenn ich da gerade selber Angst habe, dann ist es sehr gut dargestellt, wenn ich dann nicht zum Beispiel gerade To Catch a Killer gesehen, da gibt's eine Szene, die Höhenangst triggert bis zum geht nicht mehr. Und hier hast du halt immer noch die 90er, wo halt einfach ein ja abgefilmtes Setpiece als Hintergrund darstellen muss. Und das, finde ich, sieht man halt dann auch.
Sie behelfen sich auch mit so ein paar Tricks. Es gibt ja diesen Moment, wo dann das Wasser abgelassen wird aus diesem Bassin, damit die Satellitenschüssel nach oben kann. Und da sieht man halt, dass die eigentlich dieses Bassin geflutet haben, aber das Ganze rückwärts abgespielt haben. Also kleine Tricks. Ich meine, das ist dann noch ein praktischer Effekt immerhin, aber das Finale fand ich aber insgesamt rund, was das Tempo betrifft, was die Action betrifft, was auch den Bogen der Figuren betrifft, ne? Also der männliche Hacker und die weibliche Hackerin, das passt alles und ist für mich schön rund.
Du hast noch ein bisschen Suspense mit drin, mit dem Kugelschreiber.
Ja, ist aber alles nicht überwältigend für mich und auch das Ableben von Xenia ist sehr unspektakulär. Die wird da irgendwie in so eine Astgabel reingezogen und dann stirbt sie einfach, ohne dass das irgendwie explizit wäre. Ich meine, man will jetzt da vielleicht auch nicht die große Blutspur langziehen, aber es ist alles ein bisschen zu an der Stelle unterwältigend gewesen und das andere war okay, aber auch nicht besonders aufregend.
Gebe ich dir komplett recht, ja. Ja, an für sich, ja, das Ende von Sean Bean und das ganze Finale hätten sie für mich, wie ich gesagt hätte, noch ein bisschen krasser machen können, noch ein bisschen extremer alles vielleicht, auch augenzwinkernd. Du hast da so ein bisschen Logiklöcher noch drin, in dem irgendwie der CIA-Agent sagt irgendwie, ja, hier kannst du absolut nichts finden, hier ist nirgendwo irgendwas. Wir grasen ja alles ab und haben noch nie eine große Satellitenschüssel gefunden. Aber in diesem Gebäude arbeiten halt Tausende von Menschen oder so, die auch irgendwie ein- und ausgehen müssen. Ach, nicht lange drüber nachdenken, solche Sachen. Ja. Sind dann irgendwie ein bisschen komisch, weil ich habe gedacht, okay, dann sind sie in der Basis, aber dann sind halt wirklich nur 5 Leute und ein paar Wachleute oder sowas. Aber nein, du gehst da rein, das ist halt kompletter Betrieb.
Ja, schön. Wie finden wir das denn?
Als Einstieg fand ich es dann doch sehr gelungen und ich hatte Spaß damit. Sehe allerdings noch ordentlich Luft nach oben und was du natürlich sagst, ist auch absolut richtig. Er weiß noch nicht so ganz, wo es hingeht, die Richtung. Und die großen Highlights sind die Action-Szenen, besonders halt natürlich die Panzerszene, die war einfach so cool und so spaßig. Ab da hat der Film für mich so richtig erst angefangen. Also da hatte ich dann wirklich so, da wusste ich zum ersten Mal so, was der Film eigentlich von mir wollte, nämlich übertriebene Action-Darstellung.
Ja, was gibst du ihm? Wo ordnest du
ihn? 004, würde ich sagen.
004. Ja, ich sehe das etwas kritischer. Für mich ist diese Neuausrichtung, wie gesagt, noch nicht ganz abgeschlossen. Er pendelt, gerade aus heutiger Perspektive, pendelt er so zwischen alt und neu und also ich war dann doch eher unterwältigt, beziehungsweise von vielen Sachen auch so ein bisschen gestört, auch wenn ich jetzt vieles positiv hervorgehoben habe, aber irgendwie im Gesamteindruck bin ich nicht so zufrieden. Ich war kurz davor, so Richtung 002 zu pendeln, aber ich bin bei 003.
Ja, alles klar. Dann sollen wir weitergehen?
Das machen wir doch gerne. Zu Der Morgen stirbt nie. Aus dem Jahr 1997. Was ein Titel. Und eigentlich nur durch einen Fehler entstanden. Hattest du das gelesen?
Nee, habe ich nicht gelesen.
Eigentlich sollte der Tomorrow Never Lies heißen. Aber bei irgendeiner Faxübermittlung hat sich ein Fehler eingeschlichen. Da stand Tomorrow Never Dies und dem Produzenten hat das so gut gefunden, dass sie das doch lieber beibehalten.
Ist auch besser, finde ich.
Findest du?
Jetzt hat so eine Doppeldeutigkeit dadurch. Weil ich hatte den Film überhaupt nicht mehr im Kopf, außer den Gegenspieler. Mhm. Und wusste überhaupt nicht mehr, dass es um eine Zeitung quasi geht, um die Tomorrow mehr oder weniger. Dann hattest du nur, ja, Tomorrow Never Lies, das ist ja klar, dass du, die Zeitung lügt nicht mehr, aber hier hast du noch so eine Doppeldeutigkeit mit Tomorrow drin. Das ist, ja, der deutsche Titel ist allerdings
völlig verloren.
Geht's. Naja, es kommt drauf an, es gibt ja eine Zeitung, die heißt zum Beispiel Mannheimer Morgen, gibt es. Also dadurch passt es dann wieder.
Ja,
die Zeitung mit der Morgen.
Aber das englische Tomorrow bezeichnet ja das Morgen, nicht den Morgen, also nicht den Tagesanfang der Morgen, sondern das Morgen, der morgige Tag.
Ja,
und
ja,
das geht im Deutschen allein durch diesen Artikel leider verloren. Aber ja, jetzt reden wir hier schon über Semantik und Grammatik, anstatt mal über den Film zu reden. Ich würde mal mich auf den Inhalt konzentrieren, der hier sich, Marius hat schon gesagt, um eine Zeitung dreht, beziehungsweise einen Medienmogul. Elliot Carver, gespielt von Jonathan Pryce, übernimmt hier die Rolle des Antagonisten und der hat Bock auf panische Schlagzeilen und macht sie auch noch selber einfach, indem er ja einem britischen Schiff, das vor der chinesischen Küste treibt, schwimmt, segelt, falsche Koordinaten per Satellit reinhackt und dadurch einen Konflikt zwischen China und Großbritannien provoziert, indem er auch noch sowohl das Schiff versenkt, als auch die chinesischen Kampfflieger abschießt. Wir sind also kurz vor dem Ausbruch eines großen Krieges, aber da kann doch was nicht mit rechten Dingen zugehen, denken sich Bond und der MI6. Und deswegen macht sich Bond auf, herauszufinden, was es damit auf sich hat. Zunächst nach Hamburg, wo eben Elliot Carver sitzt. Dort bandelt er so ein bisschen mit Paris Carver an, seiner Frau. Und ja, das war auch gleichzeitig eine frühere Geliebte von James Bond, die natürlich, so ist die Regel, stirbt. Und dann lernt Bond, während er dann auch noch Richtung Südostasien aufbricht, eine chinesische Agentin kennen, die da heißt Wei Lin. Michelle Yeoh spielt die. Ja, und zusammen mit der nimmt er dann das Unternehmen von Carver auseinander, beziehungsweise das Stealth-Boot, wie es heißt, in dem seine Basis ist, ein getarntes Boot.
Ja, fand schön, dass die im Deutschen auch Stealth-Boot sagen. Ich habe gedacht, sie würden sich irgendwas Dummes ausdenken.
Stealth-Boot sagen sie, ja. Nicht, nicht mit TH am Ende, sondern mit S am Ende. Stealth-Boot.
Ja, aber ne, Heckenhacken, da, ja, da haben wir es wieder. Schlechtes Deutsch lieber noch als eine schlechte Übersetzung.
Ich dachte ehrlicherweise, dass diese ganze Prämisse, die ja sehr, ich sag mal, kritisch, um es mal nett zu formulieren, gegenüber den Medien der 90er ist, der vor allem der Boulevardpresse und der großen Schlagzeilenpresse, dass das so ein bisschen, das Drehbuch entstanden ist im Zuge des Diana-Schocks, der aber im selben Jahr war, wo der Film rausgekommen ist, nämlich 97. Also Dianas Tod. Ich dachte, das wäre so ein bisschen davon inspiriert und aber vielleicht von der Vorberichterstattung inspiriert, weil in den 90ern gab es ja noch mal eine ganz andere schön, dass Medienmacht.
Ich finde schön, dass es zum Tod, dass es dazu eine Vorberichterstattung gab.
Ja, also ja, ja, zu der ganzen Skandal, wenn
man kann es wirklich, ne, so sagen, auf jeden Fall. Ja, 90er Jahre Boulevardpresse geht hier auf jeden Fall einmal komplett durch den Kakao gezogen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe schon den Grundplot nicht verstanden. Also, da wird ein englisches Schiff zerstört, mhm, von dem Typen natürlich, und die finden dann raus, dass halt chinesisches Munition verwendet worden ist. Und deswegen wollen die jetzt China angreifen.
Es ist, was halt wollen einfach,
die angreifen? China allgemein? Oder?
Ja, nein, es ist ein Konflikt einfach, der da hingerieben wird und provoziert wird.
Von schon, ihm, aber es hört sich so an, in 48 Stunden greifen wir China an. Also so nach dem Motto, ja, ganz China, irgendwie mit unserer Flotte jetzt, sag mal, das, ja, was ist denn das für ein Plot?
Ja, durchaus, da gibt's auch, also die britischen Entscheider sind auch nicht die hellsten, weil bloß weil in irgendeiner Gazette steht, dass ein paar britische Soldaten mit chinesischer Munition, ja, erschossen wurden, ist das noch kein Grund, die ganze Flotte zu mobilisieren. Vor allem, wenn es der eigene Geheimdienst bisher noch nicht wusste und auch noch nicht wusste, dass da irgendwie Leichen gefunden wurden. Also das würde ich doch dann mal hinterfragen, ob da die richtigen Männer in Position stehen. Zum Glück haben wir noch eine Frau, nämlich Judi Dench, die das kritisch hinterfragt und James Bond eben dahin schickt, um das alles aufzuklären. Ja, aber der eigentliche Plan von Carver ist ja dann ein Notfalltreffen der chinesischen Machtführung komplett zu zerstören, indem man eine Rakete drauf schickt, und dann soll ein General, mit dem er sich verbündet hat, die Macht übernehmen, damit Carver dann die exklusiven Senderechte für China bekommt, weil das ist der einzige Markt bisher, wo er noch nicht drin ist. Und ja, das ist so platte Medienkritik, die mir eigentlich als jemand, der in diesem Bereich arbeitet, extrem missfallen wurde, aber mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Vor allem eben, weil wir mit Jonathan Pryce jemanden haben, der diese Rolle einfach mit so viel schöner Inbrunst verkörpert. Ich mochte das.
Ich muss dir leider widersprechen. Prinzipiell bin ich Fan von dem ganzen Over-the-Top-Ding. Du hast ja noch so ein paar andere Sachen, auf die wir gleich eingehen werden, die mir auch sehr gut gefallen hat. Und ich mag eben das ganze Brosnan 90er Jahre. Wir sind mal komplett drüber und richtig platt. Ich hätte nur gerne den Bösewicht als Gegenpol dazu, ne? Also, dass du wirklich eine Bedrohung hast oder sowas und eine ernste Sache, die dem entgegensteht. Und hier reiht sich Jonathan Pryce einfach nur ein in das ganze Konzept quasi. Und das fand ich dann bescheuert. Also, ich fand Jonathan Pryce, sorry, ich mag ihn sehr, 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 sehr gerne. Aber hier finde ich den größten Schwachpunkt des ganzen Films, der Bösewicht. Okay. Der hat mir leider überhaupt nicht gefallen. Also das ist wirklich, das war mir viel zu platt, der ist strunzdumm. Das ist der typische Bond-Bösewicht, der irgendwie noch drei Monologe hält, bevor er irgendwie irgendwas macht und Bond so genug Zeit gibt, irgendwas dem entgegenzuwerfen.
Ja, aber es passt zu seinem Charakter, weil er ein richtig krasser Narzisst ist. Und ja, insofern hat das für mich super gut gepasst.
Ja, natürlich, ein krasser Narzisst, er ist halt auch so, von seinen Auftreten ist er so ein bisschen Steve Jobs-mäßig, heute würde man eher sagen, so Musk-mäßig.
Ich glaube, Musk stellt sich nicht so hin und hält diese Reden, aber ja.
Nee, ich meine so von seiner narzisstischen Art und von,
ach so, ja,
von wegen, er macht jetzt irgendwas nur, weil er es will, ne, und er tut hier einen großen Krieg anzetteln und so, einfach nur, weil er diese Senderechte haben will und weil er es kann wahrscheinlich auch nur. Das hat mir irgendwie, ja, er ist böse, weil er Narzisst ist, und weil er böse sein will.
Und im Rausch der Macht ist.
Ja.
Da ist also, manche Zeitungsmacher sehen sich vielleicht nach so einer Macht zurück heutzutage.
Ja, ja, kann natürlich auch sein. Fragile Männlichkeit vielleicht auch noch dabei. Aber
definitiv, ja.
hat mir leider nicht so gefallen. Das Ganze war mir dann doch zu unglaubwürdig, soll es ja auch sein. Also soll ja platt und over the top sein, aber hat mir einfach nicht so doll gefallen. Gefallen hat mir allerdings, dass wir nach Hamburg kommen. Sind wir wieder in Deutschland, ohne dass Leute mit Weißwurst irgendwie in der Hand dargestellt werden. Auch ein Novum in der Bond-Geschichte. Das war dann schön. Also die zwei Settings, Hamburg und China oder Vietnam. Eine Grenze im südchinesischen Meer. Ja. Und wir haben Michelle Yeoh.
Ja.
Immer ein Pluspunkt, wenn sie dabei ist.
Absolut, ja. Inzwischen Oscar-Preisträgerin, ja.
Ja, genau. Und mit Pierce Brosnan, ja, hat sie eine Chemie. Auch wenn ich jetzt nicht als das Bond-Couple irgendwie das Jahrhundert sehen würde und die haben alles abgefeiert, aber sie machen ihren Job, würde ich sagen.
Ja, ich hätte es auch persönlich schöner gefunden, wenn am Ende dann der große Kuss ausgeblieben wäre zwischen den beiden, der ja dann auch direkt in die Credits überleitet. Das war dann nochmal, das müssen wir so machen, weil es ist halt James Bond. Weil vorher haben sie so eine schöne, ich sag mal, professionelle Chemie einfach, so dass rein auf beruflicher Ebene und rein was, dass sie sich so in der Action unterstützen. Und ich meine, Michelle Yeoh, die hat's halt auch einfach drauf in der Action-Sequenzen. Selbst wenn so Comic-Schlaggeräusche die ganze Zeit unter den Handgreiflichkeiten drunter gepackt wurden. Aber was die Action betrifft, geht sie noch mal eine Spur mehr. Sie bringt halt dieses Martial Arts rein, was sie halt kann. Und James Bond darf halt ballern, der darf sogar am Ende Akimbo mit zwei Maschinengewehren durch dieses Stealth-Boot rennen, was halt einfach mal völlig absurd ist. Aber das hat Spaß gemacht. Auch dieses ganze Finale, die Verfolgungssequenz da durch Vietnam auf dem kleinen Motorrad, wo ja beide mit einer Handschelle zusammen gefesselt, aneinander gefesselt sind, was dann vielleicht auch so ein bisschen Vorbild war für jetzt den neuen Mission Impossible-Film, wo es eine ähnliche Sequenz gibt. Sehr schön.
Ja, das Geheimagent können wir so ein bisschen streichen. Bond läuft mittlerweile nur noch rum und erschießt hunderte von Menschen.
Ja.
Aber auch mal was Neues, ne? So hast du richtig großes Geballer. Gut, man muss den Fernseher ein bisschen leiser stellen. Also, ich weiß nicht, ob es bei mir der Fassung liegt auf der Blu-ray oder so. Aber es ist unfassbar laut. Sei es drum. Und Michelle Yeoh, immerhin in einer Szene darf sie auch mal ein bisschen länger am Stück zeigen, was sie drauf hat. In diesem Haus irgendwo in Vietnam oder Südchina. Was sich dann ja als Geheimbasis irgendwie entpuppt, das fand ich dann wieder cool. Das ist komplett übertrieben, man ist irgendwo in der Kaschemme, drückt auf den Knopf und dann gehen irgendwo die kompletten Cyber-Mechaniken auf und quasi das Q-Labor von China wird dort entdeckt. Das war dann wieder sehr schön. Weil ich gedacht habe, haben die vorher da drin gewohnt haben, die sie gerade fertig gemacht haben, das noch nicht entdeckt oder waren die auch nur zufällig dort? Naja, also ist auch vollkommen egal. Solche Szenen machen dann wieder Spaß, ja. Auch Bonds Auto macht in diesem Fall sehr viel Spaß, auch wenn es ein BMW ist. Denn wir haben ein ferngesteuertes Auto, diesmal das Q, und die Macher sind ihrer Zeit unfassbar voraus, denn sie haben einfach mal das Touchpad erfunden, was dann später noch sehr relevant wird in der Menschheitsgeschichte. Und das
Menschheitsgeschichte.
Halt, ja, oder das Touchpad.
Ich höre gerade, und also sprach Zarathustra in meinem Kopf.
Und vor allen Dingen, das Handy sieht halt wirklich 1:1 aus, wie diese Sony Ericsson Gaming-Handys, die man zu einer Zeit gab. Die hatten auch so ein Touchpad in der Mitte. Das
ich glaube, die kamen ein bisschen später. Ich glaube, die kamen so dann ums später. Jahr 2000 herum, ne?
Mitte der Nullerjahre oder sowas. Also, aber dieses Design. Also so sahen Handys dann wirklich ein paar Jahre später aus. Also das war schon jetzt ohne die Features, aber sehr, sehr, sehr gut Stil bewiesen in dieser Form. Ja, und das macht natürlich Spaß, wenn Bond irgendwie hinten drin sitzt und da einen nach dem anderen in so ein Hamburger Parkhaus quasi umnieten kann.
Genau, einfach weil es auch im Parkhaus spielt. Einfach nur die Location, dass es nicht über die offene Straße oder übers Feld geht oder so weiter, sondern dass es halt in diesem beengten Raum, in diesem begrenzten Raum des Parkhauses stattfindet, gibt dieser Sequenz nochmal eine ganz andere Dynamik und ganz andere Atmosphäre, finde ich,
ja,
als die konventionelle Verfolgungssequenz.
Genau, also sie haben sich bei jeder Actionsequenz, hab ich zumindest das Gefühl, immer was dabei gedacht. Irgendwas, was halt so ein Gimmick ist, irgendwas, was größer, besser, geiler oder halt auch spannender ist als jemals zuvor. Fast schon enttäuscht war ich dann vom Finale, wo auch sehr viel einfach nur krachbumm explodiert und over the top ist in diesem Stealth-Boot, aber mehr halt auch nicht. Also das ist tatsächlich eine sehr konventionelle Action-Sequenz, wie ich finde.
Das stimmt, aber es wird ordentlich geschossen. Das reicht.
Es wird sehr
es geht geschossen, ordentlich was ja. kaputt. Das Boot liegt irgendwann in Trümmern und trotzdem kann diese Rakete ist kurz davor abgeschossen zu werden.
Ich glaube, wir haben zum ersten Mal den Fall, korrigiere mich, wir haben schon ein paar Filme hinter uns, dass die Belegschaft quasi das Schiff verlässt. Also, dass irgendwann so die Belegschaft sagt so, ja, nee, jetzt brennt hier alles und geht in Trümmern auf und wir wurden gerade abgeschossen von so einem Schiff. Jetzt Feierabend, verlass das Schiff quasi. Dass nur noch dann der Bösewicht und der Henchman da ist.
Meine ich auch. Obwohl, eigentlich rennen sie ja auch bei anderen immer mal raus. War das nicht der erste Film mit Blofeld, wo er dann irgendwie in diese Säure da unten reinfällt? Nein, Quatsch, mit Dr. No war es doch direkt. Dr. No dann am Ende in diese Säure da unten reinfällt oder in dieses Wasser und aber vorher auch die ganze Belegschaft rausrennt, weil eben die Basis auseinanderfällt. Also, ja, aber ich weiß, was du meinst. Es ist schon, dass die mal hier wirklich klar Schiff machen, war dann doch schon eher auffällig. Und nicht bis zum Schluss an ihren Plätzen bleiben. Höchstens der Henchman Stamper, Götz Otto spielt den, soll einen Deutschen spielen, ist ja auch Deutscher. Sehr blass. So blass wie seine Haut, ja.
Ja, bleibt sehr blass. Da fand ich viel schöner sein Ziehvater, sein Mentor, Dr. Kaufmann.
Dr. Kaufmann, ja.
Ach, das fand ich schön. Er ist mausetot, deswegen kommt er nicht nochmal zurück, aber ich hätte sehr gefeiert, wenn er nochmal kommt. Den fand ich wirklich toll, gespielt von Vincent Schiavelli? Ich kenne das Gesicht.
Schiavelli. Ja. Ich würde jetzt mal sagen.
Der kommt auch irgendwann mal mit Serie oder sowas, kommt auch vor, oder? Also zumindest hat er so ein
Gesicht. Einer Flug über das Kuckucksnest steht.
Sehr viel mit Milos Forman gearbeitet, genau. Das habe ich auch sehr gesehen bei Man on the Moon und sonst was.
Ja, aber dieser Pedant, ne? Dieser sehr penible. So, Mr. Bond, setzen Sie sich jetzt bitte dahin und dann kriegt er noch einen Anruf. Wir kriegen das Auto nicht auf. Ach, das ist mir jetzt aber peinlich. Ich muss Ihnen leider bitte
zu sagen. Ja, wirklich sehr, sehr höflich. Und aber er betont auch die ganze Zeit, dass er irgendwie der krasseste Typ ist, dass er hier irgendwie, was weiß ich, was hat. Und dann ist das irgendwie diese Legacy, dass er der Mentor von Stamper war und irgendwie der krasseste Typ von allen war. Und der wird halt einfach elektroschockt und dann in den Kopf geschossen, Feierabend. Das war 5 Minuten Screentime oder sowas. Fand ich gut. Also, ich hätte ihn gerne noch öfter gesehen, aber für den Moment fand ich es einfach sehr schön. Bösewicht eingeführt, Bösewicht wieder weg.
Ja, so muss es sein. Das sind dann die erinnerungswürdigen Auftritte. Ja. Kurz noch was zum Ende. Auch da finde ich die Schlusspointe sehr schön, dass der Zeitungsmacher am Ende im Schredder landet. Also, ne, das ist ja dieses Bohrboot, wenn man so möchte, womit sie am Anfang das britische Schiff versenken, auch eigentlich eine ganz coole Erfindung, wie so ein Maulwurf in U-Boot-Form, in Mini-U-Boot-Form, was sich da durch das Schiff gräbt. Und hier wird halt Carver am Ende dort hineingeworfen, beziehungsweise es fährt auf ihn zu und ja, der Zeitungsmann wird zerschreddert wie eine alte Zeitung von vorgestern.
Ja, wen haben wir noch drin? John und Baker ist auch wieder da, ganz kurz. Hat auch einen kurzen, ja, ich würde sagen, Cameo-Auftritt. Finde ich auch besser gelöst, dass man jetzt zwar ein zweites Mal hat, aber nur ganz kurz. Ist jetzt nicht so wie der Polizist. Ne, dann im zweiten Teil in dem Südostasien-Bond. Was war das nochmal?
Hey, der Mann mit dem Golden Gun.
Ja, genau. Ja.
Auch mit dem schönen Spruch, wir haben kein Interesse an einem dritten Weltkrieg, außer wir fangen ihn an.
Ja, das ist ungefähr das Kritiklevel in diesem Film. Das ist einfach, ja, absolut ist keine Stärke von diesem Film, dass er sich zurückhält. In keinerlei Hinsicht.
Ja.
Bond-Song haben wir noch?
Gab's da einen?
Große Künstlerin, Sheryl Crow, kennt man, 90er-Jahre-Ikone. Den Song habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ich habe mir vor der Aufnahme tatsächlich auch nochmal gehört.
Ich auch. Also, es ist so eine schmachtende Ballade, habe ich mir aufgeschrieben.
Ja,
schmachtend, glaube ich. Völlig vergessenswert. Also, wovon es auch ein bisschen überlagert wird, sind die sehr, für damalige Zeit, aufwendigen 3D-Animationen in der Titelsequenz. wo dann Frauen halt computeranimierte Körper dargestellt werden und auch so ein bisschen dieses cyberhafte KI und so weiter. Eigentlich macht dieses Intro, deutet so ein bisschen darauf hin, dass es hier jetzt noch mehr um KI geht, aber das ist ja weniger der Fall, auch wenn dann eben unser Bösewicht sagt hier, Worte sind die neuen Waffen und Satelliten ist die neue Artillerie und solche Phrasen von sich lässt. Aber die Bilder sind hier tatsächlich mal eindrucksvoller als die Musik, was auch nicht so häufig vorkam bisher.
Ja, ja. Da auch eher so auf Mittellevel und ich würde sagen, das trifft für den ganzen Film zu, meiner Meinung nach. Ich würde ihn sogar ein bisschen schlechter sehen als der erste Brosnan Bond, als GoldenEye. Irgendwie finde ich GoldenEye in einzelnen 10 Momenten noch ikonischer. Hier hast du auch einen durchaus unterhaltsamen Film, das möchte ich nicht abstreiten, und mit sympathischen Darstellern und auch Over-the-Top-Action, aber hat mich jetzt nicht so ganz abgeholt, das war jetzt eher nicht ganz so gut, aber ich würde sie ungefähr auf einem Level einordnen, dann am Ende doch. GoldenEye bei 004 zum Strich von 005 und hier haben wir wieder 004, aber eher in Richtung 003, also okay. Ich mache jetzt nochmal so einen Querstrich innerhalb der 004 auf. Aber ja, am Ende 004 für
Tomorrow Never Dies. Entscheidungsfreudig redet sich raus, dass er einfach keine klaren Worte findet. Nein, mir hat dieser Film deutlich besser gefallen als GoldenEye, auch wenn GoldenEye historisch betrachtet der wesentlich wichtigere Film war, einfach wegen des finanziellen Erfolges. Und der hat eben nach so einer langen Pause dieser Reihe wieder so einen Kickstart gegeben, dass es eben weiterging. Das muss man GoldenEye lassen. Aber hier fand ich das Thema insgesamt besser. Ich fand den Bösewicht besser, auch wenn er völlig platt und überzeichnet war. Aber das hat für mich super, also der Bösewicht hat für mich dieses Thema einfach sehr, sehr gut ausgespielt und vervollkommnet. Michel Geo, absoluter Pluspunkt für mich. Die Action finde ich über weite, weite Strecken sehr gut. Und auch die Inszenierung, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Mir hat gefallen, dass man viele Szenen hat, in denen so schön hartes Licht besteht. Das war nicht so trist wie GoldenEye, sondern der hat ein bisschen mehr mit dem Licht Einsatz gehabt. Ne? Es gibt ja so ein paar Szenen, wo dann Jonathan Pryce irgendwie auf dem Stuhl sitzt und dann kommt sitzt er so im Halblicht nur, und das waren so ein paar schöne Momente insgesamt für mich, obwohl der Song schwächer ist, eine 005.
Ja, wir haben übrigens einen neuen Regisseur, haben wir noch gar nicht erwähnt, haben wir jetzt immer in den Brosnan-Filmen. Hier ist Roger Spottiswoode. Ja, ist jetzt nicht für so wahnsinnig viele andere Sachen bekannt. Bob der Streuner hat er gemacht. Mit Ashton Kutcher, glaube ich, ne?
Nicht Ashton Kutcher. Auch wenn er so aussieht wie Ashton Kutcher, aber nein, das war Luke Treadaway. Kennt man nicht. Nein, Ashton Kutcher spielt da nicht mit.
Vielleicht auch besser so. Ich habe die mal gesehen, aber ist auch schon zu lange her. Oder auch ein schöner Film, Stopp, meine Mama schießt. Ja.
Ja. Nein, kennt man ansonsten kaum. Hat aber für mich einen ganz guten Treffer gelandet und
macht auch noch Filme. Also vielleicht sehen wir ja noch irgendwas von ihm.
Oder auch nicht, weil es einfach viel zu unbekannt ist.
Ja, wahrscheinlich ehrlich. Nun gut. Ja, das war's. Teil 1, Brosnan. Mhm. Nächstes Mal geht's weiter mit Teil 2, Brosnan. Ich erwarte wieder Schlimmes. Aber
Ich auch. Ich bin aber zumindest einmal schon mal positiv überrascht worden. Insofern gehe ich doch offen rein. Ich weiß aber noch, dass es eine sehr absurde Surf-Sequenz geben soll.
Ich kann mich an eine riesig lange Situation erinnern, wo er auf dem Jetski unterwegs ist. Mal gucken, wann das vorkommt.
Hängt wahrscheinlich zusammen irgendwie.
Ja, das kann gut sein.
Vom Jetski direkt aufs Surfbrett ja. Und die Welle weitergeritten einfach.
Gut, dann reitet die Welle auch mit uns weiter, zum Beispiel auf kinotagesschat.com, auf Twitter oder Instagram. Und habt eine gute Zeit und man sieht sich. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.